Wir haben etwas vor, hä? 13 Sonntage über die Bergpredigt. Heute steige ich ein mit diesem Thema, anders glücklich. Glücklich ist, wer im Sport-Toto auf die Siegermannschaft mit dem richtigen Torverhältnis gesetzt hat. Glücklich ist, wer dreimal nacheinander Jesi würfelt. Glücklich ist, wer es in der Liebe gut getroffen hat. Glücklich ist, wer genug Geld hat, um jedes Jahr dreimal ans Meer zu fahren. Glücklich ist, wer in einem Land geboren ist, wo es seit Jahrzehnten keinen Krieg mehr gibt. Glücklich ist, wer mit dem Fahrrad bei Rot über die Kreuzung fährt, ohne dass ihn ein Auto rammt. Glücklich ist, wer jeden Tag genug zu essen hat. Glücklich ist, wer Macht hat. Glücklich ist, wer beliebt ist. Glücklich ist, wer ein vierblättriges Kleeblatt findet und der nie schwarzen Katzen begegnet. Glücklich ist, wer ein Glückspilz ist. Das passt. Das ist das Lebensgefühl in der Schweiz. Aber stimmt es? Ist das wirklich Glück? Warum ist man erst glücklich, wenn solche Dinge passieren? Warum musst du ein Glückspilz sein, um glücklich zu sein? Ist es denn nicht so, dass eine Frau in einem Bürgerkriegsland auch glücklich sein kann? Oder geht das nicht, weil Krieg ist? Wird die Frau nie glücklich sein? Kann es sein, dass ein Mann, der noch nie am Meer war, unglücklich bleibt? Kann ein Kind, das in einer zerbrochenen Familie aufwächst, jemals glücklich werden, wenn das so ist? Unser Verständnis von Glück ist unglücklich. Die Psychologie sagt etwas anderes. Ich komme noch gar nicht von der Bibel her, sondern von einem Interview, das ich gelesen habe mit einer Psychologin über Glück. Sie beschreibt dort, was glücklich sein bedeutet. Glücklich ist, wer Gutes tut. Ja, interessant. Durch Gutes tun erlebe ich Selbstbefriedigung, dass ich jemandem helfen konnte. Und das schüttet Glückshormone aus. Und ich werde glücklich. Glücklich ist, wer einen anderen Menschen freundlich anlächelt. Meistens kommt etwas zurück. Glücklich ist, wer weiß, dass sein Leben sinnvoll ist. Ja, der Sinn, wissen, warum man lebt, das macht glücklich. Glücklich ist, wer seine eigenen Stärken kennt und die auch entfalten kann, wer sein Potenzial entfaltet. Glücklich ist, wer bei der Arbeit oder bei einer Tätigkeit in den Flow kommt. Kennt ihr den Flow? Es ist einfach, wenn es dann einfach läuft, dann sagt man heutzutage Flow. Wenn du gar nicht mehr aufhören möchtest, weil das Fensterputzen so genial ist und es immer schöner wird. Ich bin im Flow, hat es irgendwo noch mehr Fenster? Das ist Glück. Wenn andere daneben staunen und sagen, wie kann diese Person nur so glücklich sein beim Fensterputzen? Beim Schreiben, einige erleben es beim Schreiben, den Flow. Ich schreibe und plötzlich, es fließt einfach. Andere erleben es einfach bei ihrer Tätigkeit, bei ihrem Beruf. Kommen in den Flow, das ist glücklich sein. Aber das kann man nicht ständig haben. Stell dir vor, du würdest durch dein Leben flowen. Dein Adrenalin käme gar nicht mehr runter. Es braucht auch die Zeiten, wo es wieder ruhiger geht. Aber das hat mit Glück zu tun, sagt die Psychologie. Glücklich ist, wer in einer wertschätzenden Gemeinschaft aufgehoben ist. Das macht glücklich. Zu wissen, da sind Menschen, die sind für mich. Glücklich ist, sagt die Psychologie auch, wer beten kann. Und wer sich bei Gott vertrauensvoll an ihn wenden kann. Das sagen auch Psychologen, die nicht Christen sind. Es macht glücklich zu beten. Und glücklich ist, das sagt auch die Psychologie, wer vergeben kann und wer Vergebung empfängt. Also so schlecht kann die Psychologie nicht sein. Die Psychologie hat das entdeckt, was in der Bibel schon lange steht, was Gott uns schon lange offenbart hat. Da geht es los. Und ich nehme euch jetzt mit in diese sagenhafte Veranstaltung. Damals, als Jesus sich auf einen Berg mit seinen Jüngern nicht zurückgezogen hat, aber er ging dort hinauf und die Menschen kamen mit. Es ist die Bergpredigt. Im Matthäusevangelium gibt es verschiedene Sequenzen, wenn wir das schon anschauen. Und die erste Rede, die im Matthäusevangelium überliefert ist, ist die Bergpredigt. Und sie dauert auch 3 Kapitel lang, von Matthäus 5 bis Matthäus 7. Und ich nehme euch mit auf diesen Berg. Jesus setzt sich hin, wie das die Lehrer damals getan haben. Heute stehen die Lehrer vor der Klasse und die Klasse sitzt. Damals war es umgekehrt. Jesus setzte sich hin, die Leute standen oder setzten sich dazu. Und er wendet sich an seine 12 Jünger und ganz viele Leute bekommen das mit. Und am Ende der Bergpredigt heißt es, dass die Menschen, die ihn gehört haben, tief beeindruckt waren. Tief beeindruckt, weil da ist Kraft in diesen Worten. Da ist Vollmacht dabei. Die Zuhörer haben gemerkt, Gott selbst bestätigt die Worte, die Jesus hier weitergibt. Es geht ins Leben hinein. Nicht so wie bei ihren Schriftgelehrten, die sie damals hatten, wo man einfach vorgelesen hat und dann irgendwelche philosophischen Erklärungen dazu gebracht hat, sondern es war kraftvoll, es war herausfordernd. Das ist die Bergpredigt. Und wie beginnt Jesus diese Bergpredigt? Mit dem Thema Glück. Spannend. Anders glücklich sein. Er sagt, wie man glücklich sein kann mitten in Nöten. Und er sagt, wie man glücklich sein kann, ohne Wohlstand oder Machtansprüche zu haben oder beliebt zu sein. Lass dich hineinnehmen in diese inspirierende Begegnung, in diese Veranstaltung. Stell dir vor, du bist ein Jünger oder ein Zuhörer hier am Berg. Und ich lese vor, wie es in Matthäus Kapitel 5, die Verse 1 bis 12 heißt. Dort, wo die Bergpredigt beginnt. Matthäus 5, die Verse 1 bis 12. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und er setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die Freundlichen und die Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die, verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Und glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber. Jubelt. Freudeschrei. Denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Neunmal glücklich sind. Aber nicht so, wie wir das am Anfang gehört haben, sondern speziell. Wir merken, Jesus vermittelt eine andere Perspektive. Er will mal sagen, jetzt schau mal, dein Glück, du musst das mal von der anderen Seite anschauen. Wir denken und sagen, Glück ist selten. Stimmt, oder? Wie oft findet man ein vierblättriges Kleeblatt? Und wer ist auf diese komische Idee gefunden, dass das Glücks bringt, dass ein Glücksbringer ist? Nur weil es absolut selten ist. Wie oft gewinnt man den Sechser im Lotto? Und wie oft hat man dreimal nacheinander Jesi? Wir haben uns entschieden, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn etwas absolut Seltenes eintrifft. Und dann ist unser Glücksgefühl hoch. Das ist schon noch komisch. Ich muss den jetzt trotzdem erwähnen, den Eckhard von Hirschhausen. Das ist ein toller Mann, ein Komiker, der Arzt ist. Er macht medizinisches Kabarett. Und er hat auch ein Buch geschrieben über Glück. Und er hat eine ganze Abendveranstaltung gefüllt über Glück. Man findet es im YouTube. Und er sagt, dass diese Seltenheit, dass wir uns so daran gewöhnt haben, nur dann Glück zu empfinden, dass es selten ist, dass das zusammenhängen sollte mit der Steinzeit. Und er sagt, ja, wenn damals in der Steinzeit die Leute aus der Höhle herausgegangen sind, dann haben sie aufgepasst, dass ihnen ja nichts passiert. Und wenn da irgendein Säbelzahntiger gekommen ist, sind sie sofort wieder in die Höhle geflohen. Und absolut selten war es dann, dass sie wirklich Glück hatten, wenn sie einen Mammut erlegt haben, das in der Höhle zerlegt haben und ein Riesenfest gefeiert mit diesem Mammutfleisch. Aber die so, ich bin einfach glücklich, so die happy Leute, die einfach aus der Höhle herausspaziert sind und so, wow, ich bin so glücklich und aha, ein Blümchen, wow. Und dann, zack, Säbelzahntiger hinten rein, wusch, um. Hirschhausen sagt, von den Leuten stammen wir nicht ab. Die sind tot. Wir stammen von diesen Miesepetern aus, die sich in der Höhle verkriechen. Von denen stammen wir ab. Das ist so diese Theorie von Hirschhausen. Aber es zeigt uns, dass wir wirklich oft so ticken. Es ist gefährlich, zu oft glücklich zu sein. Man muss vorsichtig sein. Das Leben könnte ja und so weiter. Wir denken so, Glück ist selten und die Umstände müssen stimmen. Es muss passen, dass man glücklich ist. Glück passiert einem. Das ist so das Denken. Und Jesus sagt, nein. Du kannst glücklich sein in total schlechten Umständen. Zum Beispiel sagt er, glücklich sind die, die traurig sind. In Vers 4. Trauer ist kein schöner Umstand. Wir trauern, wenn wir einen Verlust erleben, wenn jemand geht oder stirbt oder wenn wir etwas verlieren. Ja, man kann sogar trauern, wenn man das Handy verliert. Aber ich meine, es gibt auch noch Wertvolleres im Leben, was man verliert. Alle Fotos von der Kindheit verloren zum Beispiel. Oder einen wirklichen Schatz, der einem sehr persönlich etwas bedeutet, verloren. Dann ist Trauer angesagt. Oder wir trauern über Fehler, die uns bewusst werden. Wir trauern über Sünde in unserem Leben und merken, das hat mein Leben geprägt und hat mich auch verunstaltet. Ich bin nicht der Mensch, der ich sein könnte. Ich bin traurig über die Sünden. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die traurig sind. Denn, und das ist immer bei seinen Glücklichsätzen, seinen Beispielen, denn sie werden getröstet werden. In der Trauer kannst du das Glück erleben, dass Gott hineinkommt und dich tröstet. Jesus selbst ist ein Tröster und ein Fürsprecher für uns. Er betet die ganze Zeit für alle von uns. Vor dem Vater im Himmel setzt er sich für uns ein. Und er hat den Heiligen Geist gesendet. Jesus hat vom Himmel den Heiligen Geist gesendet und hat gesagt, ich sende einen Tröster zu euch. Der Heilige Geist wird euch trösten. Das ist Glück. Diese Gegenwart Gottes, diesen Heiligen Geist zu erfahren und zu merken, in meiner Trauer werde ich getragen. Gott ist da. Das ist ein Lebensumstand, wo Jesus sagt, glücklich. Ein anderes Beispiel, das er erwähnt, steht im Vers 6. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Schon mal erlebt, dass eine Situation da ist, wo die Gerechtigkeit einfach nicht stimmt. Es ist absolut unfair, was geschieht. Wenn ich so in die Runde schaue bei euch, kenne ich einige Beispiele gerade, die mir in den Sinn kommen. Ja, stimmt, da hat eine Person Ungerechtigkeit erlebt. Wirklich Unfairheit, Unfairness. Und dieser Hunger nach Gerechtigkeit und dieser Durst nach Gerechtigkeit ist etwas, das nicht schön ist. Das ist kein Lebensumstand, der uns einfach glücklich macht. Wenn die Teenies und die Jugendlichen jetzt ihre Klimademonstrationen machen und die Großeltern dann auch noch dazukommen, dann sind die nicht glücklich, weil sie demonstrieren können, sondern sie sagen, da ist eine Ungerechtigkeit, eine Klimaungerechtigkeit, ist ihre Aussage. Das macht mich nicht glücklich, es muss etwas gehen. Wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, ist nicht in einer Lage, wo er einfach strahlt. Einverstanden. Aber Jesus sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Denn ihr werdet es im Überfluss bekommen. Natürlich wird sich dann zeigen, was Jesus mit Gerechtigkeit meint. Er erklärt das hier jetzt noch nicht bei seinen Leuten auf dem Berg. Aber er sagt, ich sehe in dir dieses Dürsten nach, dass es wieder Fairness gibt, dass wieder das Leben hergestellt wird, dass diese Ungerechtigkeiten weggenommen werden. Und ich sage dir, es wird Gerechtigkeit geben. Wann, wo, wie? Ich lasse es jetzt auch offen. Jesus hat es offen gelassen. Aber er spricht dir das zu, er spricht uns das zu. Weiter sagt er, dass die Friedensstifter glücklich sind. Wo braucht es Friedensstifter? Dort, wo Streit ist, dort, wo Krieg ist. Jesus greift also hier wieder eine Situation auf, die überhaupt nicht schön ist. Er sagt, dort ist Unfriede. Und glücklich sind die, die jetzt dort hineinstehen und den Frieden beginnen zu stiften, die Frieden hineinbringen, den Frieden Gottes hineinbringen. Von Jesus wissen wir, dass dann gesagt wird in Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Jesus in Person verkörpert den Frieden. Wenn du und ich ein Friedensstifter sein wollen, dann heißt es, dass wir mit Jesus in eine Streitsituation, in eine Konfliktsituation hineingehen und dort vermitteln. Das ist Friedensstiften. Und glücklich sind die, die das erleben. Wieso? Sie werden Kinder Gottes genannt werden oder wörtlich sogar gesagt Söhne Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das sind nicht nur Kinder, sondern das sind Menschen, die auch gewachsen sind im Glauben, die eine Reife haben. Gott hat dich nicht einfach berufen, ein Babychrist zu bleiben, sondern zu wachsen als Tochter, als Sohn Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Geist, der uns in eine Sklaverei hineinführt, sondern in die Sohnschaft, heißt es auch in Römer 8, Vers 14, 15, 16 in dieser Region. Der Heilige Geist schenkt dir Sohnschaft, Tochterschaft. Und Friedensstifter sind Menschen, die im Wissen, dass sie zu Gott gehören, dass Gott ihr Vater ist, in eine Streitsituation hineingehen. Warum sind wir dort glücklich? Vielleicht hat das mit dem zu tun, was die Psychologen gesagt haben. Wer hilft, ist glücklich. Wer irgendwo etwas bewirken kann und seine Gaben hineinbringen kann, ist glücklich. Ein weiteres Beispiel, das Jesus erwähnt, eine Situation, wo es einen Perspektivenwechsel braucht, ist das, was in Vers 10 beschrieben wird. Glücklich sind die, die verfolgt werden. Wie kann man das sagen? Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Und Jesus ergänzt dann noch gerade und sagt, ihr lieben Leute, ihr seid jetzt hier und hört mir zu. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet werdet, das ist eine Art von Verfolgung, wenn ihr verfolgt werdet und wenn sogar Lügen über euch erzählt werden, wenn ihr verleumdet werdet. Glücklich seid ihr, weil ihr mir nachfolgt, geschieht das. Also er spricht von den Leuten, die jetzt Jesus nachfolgen. Und dann dieses freut euch, wenn ihr verfolgt werdet, freut euch, wenn ihr wegen Jesus erlebt, dass ihr verleumdet werdet, freut euch und jubelt. Hallo Jesus, kannst du mir deine Perspektive erklären? Das passt doch nicht. Aber Jesus erklärt und sagt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Perspektivenwechsel. Unser Glück ist nicht an diese Erde allein gebunden, sondern wir haben eine Heimat im Himmel. Und dort hinein hilft er uns zu schauen. Wenn du hier Schmerzen, Verfolgung, Verleumdung, was immer erlebst, es gibt auch einen Himmel. Und ihr werdet eine große Belohnung im Himmel bekommen, wenn ihr bewährt, wenn ihr euch bewährt und durchhaltet. Ich finde es stark, wie Jesus uns hier in diese Perspektivenwechsel hineinnimmt. Und es ist etwas anderes, zweites, was mir noch auffällt. Jesus zeigt uns auch hier, dass die Werte anders sind als die, die wir üblich haben. Unsere Werte sind vielleicht so, Glück muss man sich erkämpfen, der innere Kampfwille muss stimmen, Glück ist Erfolg zu haben, Glück ist beliebt und anerkannt zu sein, das ist Glück. Und Jesus sagt, nein, dein Glück besteht in komplett anderen Dingen. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Wörtlich heißt es dort, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Wer ist das? Was bedeutet das? Mir ist aufgefallen, dass die Begründung, die Jesus sagt, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt, dass er das auch an einer anderen Passage genauso formuliert hat. Aber dort sagt er nicht die geistlich Armen, sondern er sagt, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich glaube, das hilft uns zu verstehen, was er mit geistlicher Armut meint. Er meint nicht, werdet kindisch. Nein, nein, sondern wie die Kinder. Wie sind Kinder? Kinder sind offen. Kinder können glauben und vertrauen. Sie haben nicht sofort immer wieder diesen Zweifel. Sie haben nicht sofort immer wieder dieses, oh, kann das wirklich sein? Wenn ich mein Kind vor mir habe und sie steht auf einem Stuhl, die Kleine, und sie springt, damit ich sie auffange, das ist ein wahnsinniges Vertrauen. Eigentlich. Weil wenn ich nicht hier stehen würde, würde sie auch springen. So nicht. Sie sieht mich, sie schaut mich an und sie hüpft mich an. Und ich kann sie an mich drücken. Und dieses Vertrauen wie die Kinder, das meint er. Selig sind die, glücklich sind die, die geistlich arm sind, die nicht zu den Hochintelligenten und Allwissenden gehören und dich darauf etwas einbilden, die nicht sagen, wir haben es mit der Vernunft geschafft, jetzt unser Leben im Griff zu haben, wir haben es mit der Technik geschafft, unser Leben im Griff zu haben, sondern die sagen, wir brauchen Gott, wir sind im Geist arm. Wir können nicht aus uns selbst ein vollgenügsames Leben produzieren. Wir brauchen Gott. Und hier hinein sagt Jesus, glücklich seid ihr, denn euch gehört das Himmelreich. Ihr werdet Anteil haben an dem wunderbaren Reich Gottes, das ich jetzt auf die Erde bringe. Und davon hat Jesus immer wieder gesprochen, von diesem Himmelreich, von diesem Reich Gottes. Das ist nicht nur der Himmel weit weg, sondern das ist sein Wirken, das ist dort, wo Gott uneingeschränkt wirken kann und er bringt das auf die Erde. Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist mitten unter euch. Und er hat gesagt, wenn ihr betet, dann betet, Vater, dein Reich komme. Und er hat auch gesagt, das Reich Gottes ist dort angebrochen, wo Menschen frei werden, wo Dämonen ausfahren, dort ist Gottes Reich. Und hier sagt er, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann musst du einer sein, der geistlich arm ist und dann diesen Geist Gottes bekommst. An einer anderen Stelle hat es Jesus so gesagt, es kann niemand in Gottes Reich hineinkommen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. In dieser Geschichte mit Nikodemus. Es kann keiner in Gottes Reich hineinkommen, wenn nicht der Heilige Geist ihm von Neuem das Leben schenkt. Ein inner geistlich erneuertes Leben. Also davon spricht Jesus. Glücklich sind die, die ihn brauchen, die Gott brauchen. Das sind andere Werte, merkt ihr. Es ist ein Wert, zu Gottes Reich dazu zu gehören. Aber es sind noch mehr Sachen, die er erwähnt. Er sagt auch, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, also die Sanftmütigen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Das ist auch ein komplett anderer Wert. Der Wert, denn wir haben es, du musst etwas leisten können, du musst deinen Willen durchsetzen können, du musst stark sein. Und Jesus sagt, das Glück, das ich sehe, und ihr werdet sogar die Erde besitzen, ist, wenn ihr diese Sanftmut habt, wenn ihr diese Bescheidenheit habt, wenn ihr diese Demut habt. Und schließlich sagt er auch, glücklich sind die, die ein reines Herz haben, Vers 8. Bei uns ist es vielleicht anders, dass wir sagen, es spielt nicht so eine Rolle, wie es in dir drin aussieht, es ist wichtiger, wie du wirkst. Und Jesus sagt, nein, es ist wichtig, dass dein Herz so klar ist wie ein Bergsee. Man muss auf den Grund sehen können, weil Gott sieht es sowieso. Dann seid ihr glücklich, weil ihr werdet Gott sehen. Ich stelle mir wieder diese Leute vor, die Jesus da zuhören. Das habe ich so noch nicht gehört. Wir haben bis jetzt gehört, denken die Leute, dass man die Gesetze einhalten muss, dass man den Zehnten bringen muss, dass man in den Tempel gehen muss und opfern muss. Das war jüdisches Leben. Und Jesus sagt, das Entscheidende ist, dass du ein reines Herz hast, dass du Vergebung hast, dass deine Sünden weggenommen sind. Und hier haben wir so einen Sündenzettel, da steht Sünde drauf und dir vergeben ist. Und weiter sagt Jesus auch noch einmal, die Werte sind anders. Glücklich sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes sein. Es ist ein Wert, ein Kind Gottes zu sein, das wächst. Es ist ein Wert, ein Jünger zu sein, der reif wird. Und auch bei der Verfolgung, die haben wir schon angeschaut, sagt er, das Glück dabei ist, dass euch das Himmelreich gehört. Also Jesus hat komplett andere Werte. Und wir werden in der Bergpredigt einige dieser Dinge anschauen. Wir werden sehen, was es für ihn bedeutet, zum Himmelreich zu gehören. Was es für ihn bedeutet, Gott zu schauen. Was es für ihn bedeutet, wirklich ein reines Herz zu haben. Da freue ich mich schon drauf. Was mir aufgefallen ist bei diesen Seligpreisungen, wie man sie auch nennt, bei diesen Glücklichsein-Beispielen, sie passen alle auf Jesus selber. Arm. Von Jesus heißt es, er hat den ganzen Reichtum zurückgelassen, den er bei Gott hatte, und wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Trauernd. Auch Jesus hatte Episoden, als er trauerte, als Lazarus starb. Und als er im Garten Gethsemane weinte und kämpfte. Auch dort, als er am Kreuz hing und betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, klingt für mich Trauer mit. Jesus war sanftmütig und demütig. Er sagte es auch so, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, die ihr Lasten tragt, ich will euch erquicken, Lebenskraft geben. Ich will euch Ruhe schenken für eure Seelen. Lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. So ist Jesus. Jesus ist der Barmherzige. Jesus ist der, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Er will die Gerechtigkeit wiederherstellen, die wir verloren haben wegen der Sünde. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu tragen. Er will unsere Sünde nehmen und schenkt uns seine Gerechtigkeit, dieser fröhliche Tausch. Ja, und er ist ein Friedensstifter. Und er hat ein reines Herz. Und er wurde verfolgt, um der Gerechtigkeit willen. Und so ist das Fazit in Vers 11 und 12, auch für uns. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet, verfolgt werdet, wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Und denkt daran, auch die Propheten sind einst verfolgt worden. Ich will das zusammenfassen mit einem Satz, mit einer Bibelstelle aus dem Psalm 16. Dort steht es so. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Psalm 16, 2. Das ist anders glücklich. Und ich will einfach so diesen Impuls geben. Jesus hat die Bergpredigt mit solchen Gedanken angefangen. Und dann hat er Doppelpunkt gesetzt. Und ich setze jetzt hier auch Doppelpunkt. Wir finden unser Glück, wenn wir das hier sagen können. Gott, du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Dieser Satz lohnt sich, dass man sich den ein bisschen einprägt. Wir haben ja Gehirne, die lernfähig sind. Also versuchen wir das doch. Wir lesen den zweimal, dass ihr euch einprägen könnt, welche Wörter dann auswendig gesagt werden sollten. Lesen wir ihn miteinander. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Psalm 16, 2. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Psalm 16, 2. Schaffen wir das dann nächste Woche auch noch? Na gut, nächste Woche bin ich nicht hier, dann kann ich euch nicht abfragen. Aber fragt euch selbst ab. Ihr könnt euch dieses Blatt hier mitnehmen, es liegt hinten auf. Da ist nicht nur dieser Vers drauf, den wir angeschaut haben, sondern auch einige Fragen, wie du, wie ich dieses Thema vertiefen können. Und Fragen, die sich Freunde oder Partner gegenseitig stellen können. Ein paar Fragen für Freundschaft zum Thema glücklich sein. Hier findet ihr eben auch diesen Lernvers, diesen Merkvers. Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Natürlich könnt ihr es auch bei YouVersion unter Veranstaltungen finden, bei dieser Bibel-App. Lasst mich beten. Lasst uns beten. Jesus Christus, das sind deine Worte, die wir jetzt gelesen haben aus Matthäus 5. Es ist diese kraftvolle Bergpredigt, wo du uns hilfst, einen Perspektivenwechsel zu bekommen. Wo du uns auszeigst, andere Werte zu sehen. Dass die Beliebtheit bei den Menschen, bei dir, gar nicht so ein hoher Wert ist, aber dass es entscheidend ist, dass wir Gott schauen. dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter Gottes. Dass es entscheidend ist, dass uns auch das Himmelreich gehört und dass wir uns von dir die Erde schenken lassen. Das sind Dinge, die du uns gezeigt hast. Ich bitte, hilf uns zu entdecken, was für Schätze du uns eigentlich schenken möchtest, immer wieder. Lass uns sehen, was das Erbe ist, das du für uns hast. Und ich danke dir für den Heiligen Geist. Wir haben einiges gehört, auch in dieser Predigt, wie du durch den Heiligen Geist genau hier Antworten gibst, als Tröster, als der, der uns einen Geist der Sohnschaft, der Kindschaft schenkt, als der, der uns Freude gibt, sogar in Verfolgung. Heiliger Geist, wirke du einfach unter uns. Führe uns als Nachfolger von Jesus. Und Vater im Himmel, dich wollen wir preisen. Für dich wollen wir leben. Ich bitte um deinen Segen für uns alle. Auch dort, wo Leute jetzt gerade unter uns sind, die schwierige Lebenssituationen haben, wo es wirklich Trauer oder Hunger und Durst nach Gerechtigkeit ist, wo Verleumdung oder solche Dinge sind. Ich bitte dich, dass du dort hineinkommst und mit deinem Frieden wirkst. Danke. Amen.